Guten Morgen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Analystenkonferenz zum dritten Quartal und damit auch zu den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022 der Bechtle AG. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und die Rahmenbedingungen, mit denen wir fast das ganze Jahr über schon zu kämpfen haben, sind leider unverändert. Wir wissen es alle. Der unsägliche Krieg in der Ukraine dauert nach wie vor an. Mit seinen bekannten wirtschaftlichen Begleiterscheinungen wie die Energiekrise und hoher Inflation. Die Lage an den weltweiten Lieferketten hat sich zwar etwas verbessert, ist aber immer noch weit entfernt von einer, nennen wir es, gewissen Normalität. Und auch die Problematik rund um Covid-19 ist noch nicht zu Ende. Wir werden sehen, wie wir alle gemeinsam durch den Winter kommen. Vor diesem Hintergrund freut es uns sehr, dass sich die Bechtle AG auch im dritten Quartal sehr erfolgreich entwickelt hat, fast wie ein Fels in der Brandung. Wir werden das gleich näher anhand der Zahlen etwas beleuchten. Vorab jedoch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Heute werde ausnahmsweise nicht ich Sie durch unsere Präsentation zum dritten Quartal führen, sondern mein Kollege Martin Link, allen von Ihnen als Leiter Investor Relations ja bestens bekannt. Der Grund dafür ist, dass ich gesundheitlich etwas angeschlagen bin. Der eine oder andere, der mich kennt, hat es vielleicht bereits an meiner Stimme gehört und ich ansonsten befürchte, dass meine Stimme nicht bis zur Q&A hält, im Rahmen derer ich mich aber wie gewohnt natürlich Ihren Fragen stellen möchte. Ich hoffe, Sie haben für diese rein organisatorische Entscheidung Verständnis. Herr Link, ich darf Sie bitten, an dieser Stelle zu übernehmen.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite. Auch mit anderem Sprecher wird sich an der grundsätzlichen Präsentation nichts ändern. Sie gliedert sich in 4 große Teile. Wir werden zunächst einen intensiven Blick auf die Geschäftsentwicklung der Bechtle AG im dritten Quartal werfen. Wir werden dann, wie sich so eine börsennotierte Unternehmen gehört, auch kurz auf die Aktie schauen. Wir schauen uns die Highlights des dritten Quartals außerhalb der Zahlen, die nicht finanziellen Highlights an. Und dann, auch wenn es jetzt schon Mitte November ist, darf trotzdem auch der Ausblick auf das Restjahr natürlich nicht fehlen. Starten werden wir jetzt erstmal wieder Geschäftsentwicklung. Sie haben sicherlich die Zahlen heute Morgen, die wir um 7.30 Uhr veröffentlicht haben, sich schon angeguckt und werden gesehen haben, dass wir ein unverändert hohes Wachstumstempo bei Bechtle haben. Ist getrieben von der konstant hohen Nachfrage unserer Kunden nach IT-Lösungen. Wir registrieren noch keine größere Zurückhaltung auf der Kundenseite. Das ist besonders wichtig hier zu betonen, weil wir in der Vergangenheit immer wieder auch die Frage bekommen haben, inwieweit wir schon Anzeichen einer Rezession sehen würden. Sie sehen es an den Zahlen, wir können es hier nochmal bestätigen. Wir sehen es derzeit auf Kundenseite noch nicht in der Breite. Bei denen auch die hohe Relevanz von IT ist bei unseren Kunden angekommen. Und deswegen halten die Investitionen ihr hohes Niveau. Und es gelingt uns aber auch im dritten Quartal besser, den historisch hohen Auftragsbestand schrittweise wieder zurückzuführen. Gegenüber dem Niveau zum 30.06. ist der Auftragsbestand bereits um 200 Millionen Euro zurückgegangen und lag zum 30.09. auch bei 1,6 Milliarden Euro. Und wir sehen diese positive Entwicklung auch sehr eindrücklich bei der Entwicklung des Geschäftsvolumens. Dort hat sich das Wachstum im dritten Quartal nämlich um über 20% vergrößert. Das heißt, die Dynamik hat nochmal deutlich zugelegt im Vergleich zu den beiden Vorquartalen. Und mit 18,9% war der Großteil des Wachstums im dritten Quartal organisch. Für den gesamten Zeitraum, die ersten 9 Monate, liegen wir damit bei fast 15% Wachstum. Und das ist angesichts der herausfordernden Rahmenbedingungen eine wirklich beeindruckende Leistung, die Bechtle hier gezeigt hat. Und was man an diesen Zahlen auch sieht, ist, dass es gerade in einem Quartal wie jetzt im dritten Quartal besonders wichtig ist, immer wieder auch die Entwicklung des Geschäftsvolumens zu zeigen. Kurz zur Erinnerung, das Geschäftsvolumen haben wir als alternative Kennzahl eingeführt, nachdem wir nach IFRS 15 nicht mehr unsere Softwareumsätze im Umsatz zeigen dürfen. Das Geschäftsvolumen ist der Umsatz nach alter Logik inklusive Software. Denn, und damit zeigt nur das Geschäftsvolumen in voller Breite die Stärke der Bechtle AG, denn nur dort sehen wir auch das Softwaregeschäft. Und dieses Geschäft ist, und es ist etwas betrüblich, dass wir es Ihnen ja zeigen dürfen im Umsatz, dieses Geschäft ist für die zukünftige strategische Entwicklung von Bechtle sehr wichtig und war eben auch im dritten Quartal einer der Wachstumstreiber. Schauen wir uns auf dieser Grundlage jetzt den Umsatz näher an. Beim Umsatz konnte Bechtle mit 14,6% das hohe Wachstumsniveau des Vorquartals halten. Das organische Wachstum lag bei 12,7%. Und zu dem, was ich gerade ausgeführt habe, sieht man hier eine hohe Diskrepanz zwischen Umsatz und Geschäftsvolumen, höher als üblich. Wir sind 6 Prozentpunkte entfernt. Und das liegt daran, dass die Nachfrage nach Software im dritten Quartal insgesamt sehr hoch war. Aber auch daran, dass wir einige großvolumige Softwaregeschäfte im Berichtszeitraum realisieren konnten, die den Softwareumsatz noch mal etwas stärker angetrieben haben. Wir haben aber auch, man sieht es an der Zahl, 14,6%, auch im Service- und Hardwarebereich eine hohe Nachfrage gesehen. Die Situation, Herr Olemotz hat es gesagt, in den weltweiten Lieferketten hat sich weiter verbessert. Wir sind allerdings, auch das hat er gesagt, von einer Normalität weit entfernt. Diese Verbesserungen sind immer noch auf einzelne Produktkategorien beschränkt. Wir sehen keine Verbesserung auf breiter Front. Werfen wir noch einen Blick ergänzend auf die Umsatzentwicklung in den Segmenten und den Regionen. Bei der Segmentbetrachtung sehen wir, und Sie sehen es hier auf dem Chart, auch an den Zahlen, sehen wir ganz klar, dass sich die Rollen, wie wir es in den letzten Quartalen gesehen haben, vertauscht haben. Wachstumsmotor, jetzt im dritten Quartal, war das Segment IT-Systemhaus und Managed Services. Wir konnten hier den Umsatz mit 21,7% erheblich steigern und auch organisch lag das Umsatzwachstum bei 18,6% bei einer sehr deutlichen Steigerung. Im Jahresverlauf haben wir von Quartal zu Quartal hier eine Zunahme realisieren können. Und der Hintergrund dabei ist, dass das Geschäft sich nach Covid-19 wieder normalisiert und die Kunden vermehrt in die bestehende IT-Infrastruktur investieren. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die letzten 2 Jahre die Kunden sehr stark auf die neu geschaffenen Homeoffice-Infrastrukturen sich fokussiert haben und dass die Investitionen in die bestehenden On-Site-Infrastrukturen nicht vorgenommen wurden, 2020 und 2021. Das sind Dinge, die beginnend mit diesem Jahr nachgeholt werden. Und das ist fast zwangsläufig bei diesen Catch-up-Effekten, dass da auch einige großvolumige Projekte dabei sind. Bei einem Umsatzwachstum von 21,7% im Systemhaussegment geht es gar nicht anders. Das muss auch von großvolumigen Projekten getrieben sein. Im Segment IT-E-Commerce ist der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 3% gestiegen. Hier hat sich neben den anspruchsvollen Vergleichswerten aus dem Vorjahr auch der hohe Softwareanteil bemerkbar gemacht. Denn im Geschäftsvolumen lag das Wachstum im E-Commerce noch bei 7,4%. Also die 3% sind insofern ein bisschen misleading, weil so gering war das Wachstum im E-Commerce auch nicht. Aber es war halt doch auch, wie auch für den Konzern insgesamt, stärker von Software getrieben. Kurz noch der Blick auf Inland-Ausland. Hier sieht man ein recht ausgeglichenes Bild mit einem leichten Vorteil für unsere ausländischen Gesellschaften. Kommen wir damit zur Ergebnisentwicklung und wir schauen uns dabei erstmal das EBIT im Quartalsverlauf an. Und wir sehen hier relativ deutlich, dass sich der Druck auf das EBIT von Quartal zu Quartal erhöht hat. Und das haben wir auch genauso erwartet. Es hat vor allem 2 Gründe. Die Kosteneinsparungen, die Covid-19-bedingten Kosteneinsparungen, die wir 2020 und 2021 noch gesehen haben, sind im Jahresverlauf zum Teil wieder weggefallen. Und das war eben auch im Q3 dann noch stärker als im Q2 bereits. Und wir haben damit eine Normalisierung und eben auch, Normalisierung heißt in dem Fall, Erhöhung der Kostenbasis gegenüber dem Vorjahr. Das liegt insbesondere an Kfz-Kosten, das liegt an Reisekosten, das liegt an Gebäudekosten. Und Gebäudekosten sieht man auch beim 2. Grund, das ist nämlich die Inflation, die mit den höheren Kosten sich bei den gestiegenen Energiepreisen bei den Gebäudekosten bemerkbar macht. Wir hatten, und das hat auch zu Druck auf die Marge geführt, wir hatten im 3. Quartal einen vergleichsweise hohen Anteil, einen großvolumigen und damit fast zwangsläufig auch hier wieder niedrigmargigen Hard- und Softwareprojekten. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wir hatten im Vorjahr einen positiven Sondereffekt in Höhe von netto 3 Millionen Euro den wir dieses Jahr so nicht gesehen haben. Wir haben ihn zumindest zum Teil ausgeglichen, indem wir Rückstellungen zur Risikovorsorge in Q3 2022 im niedrigen einstelligen Millionenbereich aufgelöst haben. Lassen Sie uns auch hier noch einen Blick auf die Entwicklung in den Segmenten werfen. Wir sehen hier, dass die gerade beschriebenen Effekte im Systemhaussegment sich viel stärker gezeigt haben. Das ist naheliegend, denn die Kfz-Kosten sind aufgrund des engen und direkten Kundenkontakts eher mit dem Geschäftsmodell im Segment als Systemhaus verbunden. Bei den Gebäudekosten ist es auch klar, dass Systemhaus mit über 80 Standorten, dass da die Gebäudekosten stärker zu Buche schlagen als im E-Commerce-Segment mit deutlich weniger Standorten. Dann ist es auch so, dass die genannten großvolumigen Projekte größtenteils im Systemhaussegment stattfanden, was eben auch zu Druck auf Ergebnis und Marge geführt hat. Und der genannte Sondereffekt, nicht zu vergessen, der wurde letztes Jahr komplett im Systemhaussegment verbucht. Jetzt fällt er weg, sodass letztlich die Effekte sich im Systemhaussegment stärker zeigen. Trotzdem, ich will die Zahlen jetzt nicht schönreden, aber trotzdem dürfen wir auch nicht vergessen, dass eine Marge von 6% im Systemhaussegment immer noch ein sehr gutes Niveau ist. Also das Niveau von 7,8 vom Vorjahr, das ist eben nicht das Normalniveau, das wir eigentlich sehen würden. Im E-Commerce haben wir neben den gegenläufigen Effekten, nämlich dass wir den Kostendruck da nicht so gesehen haben, auch noch als Grund für die sehr positive Entwicklung, dass wir dort eher ein kleinteiligeres Geschäft im dritten Quartal gesehen haben und wir dort dann dadurch in der Lage waren, auch noch die positiven Preiseffekte, die wir im ersten und zweiten Quartal in beiden Segmenten noch gesehen haben, für die dort noch eher sehen konnten. Kommen wir damit zum Abschluss der Kennzahlenbetrachtung zum operativen Cashflow. Der steht immer noch unter dem Einfluss der momentanen Liefersituation, hat aber trotzdem einen positiven Trend gezeigt, wie wir denken. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag im dritten Quartal bei minus 28,3 Millionen Euro. Das ist natürlich nicht unser Ziel. Wir wollen keinen negativen Cashflow zeigen. Aber wie Sie hier auf dem Chart sehen können, man kann eben trotzdem einen positiven Trend erkennen. Und auf diese positiven Aspekte wollen wir jetzt auch hinweisen. Zum einen ist es der Mittelabfluss aus dem Aufbau des Vorratsbestands eben nicht mehr so hoch war wie noch im Vorjahr. Ebenso war der Aufbau bei den Forderungen auf Lieferung und Leistungen nicht mehr so hoch wie im Vorjahresvergleich. Wir sehen daher bei beiden Positionen positive Effekte und das ist natürlich ein Trend, den wir zum Jahresende hin weiter ausbauen möchten. Was wir auch gesehen haben mit dem Q3 war, dass wir einen größeren Mittelabfluss beim Abbau der Verbindlichkeiten auf Lieferungen und Leistungen gesehen haben. Dieser Abbau erfolgte jedoch planmäßig und das ist eine Position, die wir im vierten Quartal am ehesten noch steuern können. Und beim Vorratsbestand ist es schwierig, das zu steuern. Das hängt von der Situation, von der Verbesserung der Lieferkette ab. Das hängt davon ab, inwieweit unsere Kunden bereit sind, Teillieferungen zu akzeptieren. Das hängt auch davon ab, wie das Umsatzwachstum in Q3 sein wird. Und genauso bei den Forderungen. Also da können wir nicht so viel steuern bei den Verbindlichkeiten. Und der eine oder andere wird sich erinnern, das haben wir letztes Jahr auch gemacht, können wir zum Jahresende ein Stück weit was steuern und das planen wir auch so ein. Wir kommen damit zur Mitarbeiterentwicklung. Zum 30. September 2022 zählte Bechtle 13.789 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind 8,2% bzw. 1045 Menschen mehr als im Vorjahresquartal. Über Akquisitionen kamen 239 neue Kolleginnen und Kollegen zu Bechtle. Das ist rund ein Viertel des gesamten Zuwachses. Rein organisch, wenn man das so sagen kann, lag das Mitarbeiterwachstum bei 6,3%. Neben der Gewinnung neuer Mitarbeitender liegt der Fokus der Personalarbeit bei Bechtle schon immer auch auf der Aus- und Weiterbildung. Das war jetzt auch im dritten Quartal nochmal ein Schwerpunkt. Wir investieren kontinuierlich in Zertifizierungen unserer Mitarbeitenden, unter anderem in die wirklich wichtigen Themen Security und Multicloud-Architekturen. Dann, ich werde es schnell machen, aber ich werde es uns auch nicht ersparen, schauen wir noch auf die Kursentwicklung der Aktie. Wir sind da kein Ausreißer, die Lage auf den Aktienmärkten ist unverändert sehr angespannt und die Gründe sind allgemein bekannt. Das sind die Gründe, die im Prinzip Herr Olemotz auch schon eingangs genannt hat, die Rahmenbedingungen für das gesamte Jahr, der Krieg in der Ukraine mit allen wirtschaftlichen Auswirkungen wie Energiekrise, erhöhte Inflation, die anhaltenden Probleme in der Lieferkette, die Unsicherheiten über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und dann hier noch als zusätzlicher Punkt bei der Aktienkursentwicklung die Zinspolitik der Zentralbanken. Dieser unerfreuliche Mix hat sich eben auch auf die Entwicklung unserer Aktie niedergeschlagen. Sie sehen es hier jetzt, seit Jahresbeginn gab unser Kurs nach, mit kleineren Zwischenhochs im März und im August. Und Sie alle kennen die Gründe. Die Tech-Werte sind weltweit stärker unter Druck. Die Branchenrotation, die 2021 angefangen hat, hält eben nach wie vor an. Tech-Werten wird unterstellt, dass sie eine stärkere Zyklizität zeigen und auch eine höhere Zinssensibilität. Ob das so stimmt, ist fraglich, und dass es bei Bechtle nicht unbedingt so stimmt, sehen wir in unseren Zahlen. Aber gegen diesen Trend können wir uns nicht stemmen und wir können es dem nicht entziehen. Und man sieht es eben auch an uns, dass es für einen Einzelwert nicht möglich ist. Wir haben 2022 operativ sehr gute Zahlen berichten können. Wir hatten erfreuliche Pressemeldungen, wie beispielsweise unsere weitere Internationalisierung. Und wenn man sich den Kursverlauf anguckt, dann sieht man, das hat keinen nachhaltigen Niederschlag darauf gehabt. Die einzelnen positiven Meldungen verpuffen und dann geht die Bechtle-Aktie mehr oder weniger mit dem Gesamttrend eben auf oder eben wie dieses Jahr leider dann doch eher abwärts. So unerfreulich das auf der einen Seite für unsere Aktionäre natürlich ist, so wenig lassen wir uns aber dadurch auch beirren. Wir konzentrieren uns weiterhin auf unser operatives Geschäft, denn wir sind überzeugt davon, dass die Bewertung an den Kapitalmärkten früher oder später unsere Erfolge auch wieder honorieren wird. Kommen wir damit, wie Sie es gewohnt sind, zu den aus unserer Sicht nicht finanziellen besonderen Ereignissen im dritten Quartal. Diese drei Highlights, kann ich schon mal vorwegnehmen, decken die strategisch wichtigsten Handlungsfelder ab, nämlich Ausbildung und Sicherung von Fachkräften, unsere internationale Aufstellung und den weiteren Ausbau unserer Cloud-Services. Starten wir mit einer wirklich sehr schönen Meldung zum Beginn des Ausbildungsjahres im September. Wir haben 2020 einen neuen Rekordwert verbuchen können. Mit 256 Auszubildenden und Studierenden haben so viele junge Menschen wie noch nie ihre Karriere bei Bechtle begonnen. Konzernweit bilden wir derzeit 815 Nachwuchskräfte in 12 technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie 9 dualen Studiengängen aus. Das sind 106 mehr noch als im Vorjahr. Die Ausbildungsquote liegt derzeit bei rund 6%. Sie wissen, wir streben bis 2030 eine Erhöhung dieser Quote auf 10% an. Es gibt zwei Neuerungen. Bei den Ausbildungsberufen sind die Kaufleute für Digitalisierungsmanagement neu dazugekommen. Bei den Studiengängen haben wir neu dabei Cybersecurity, Data Science und Software Engineering. Also Sie sehen auch hier, auch bei Ausbildung und beim Studium, sind wir bei den technologischen Entwicklungen vorne mit dabei. Das nächste Highlight betrifft eine Partnerauszeichnung, die uns auch besonders freut. Ich sage mal vorweg, wir könnten fast täglich Pressemeldungen mit Partnerauszeichnungen machen. Und wir heben jetzt diese hervor, weil es zwei Punkte gibt, die für uns wirklich besonders sind. Cisco hat uns als Public Sector Partner of the Year in der Region EMEA ausgezeichnet. Cisco würdigt damit erneut die herausragende Entwicklung der Zusammenarbeit bei Digitalisierungsprojekten der öffentlichen Hand sowie bei der Modernisierung von Netzwerkinfrastrukturen für Kunden aus allen Branchen. Und jetzt komme ich dazu, warum das für uns besonders ist. Es sind zwei Gründe. Zum einen, hier wird unsere internationale Aufstellung honoriert. Es ist kein Deutschland, kein DACH, noch nicht mal ein Europa-Award, sondern EMEA. Und wir haben ja auch unseren Capital Markets Day letzten Monat zum Stichwort Internationalisierung gehabt. Sie wissen, dass es für uns wirklich ein wichtiger Punkt ist in unserer Strategie, dass wir eben ein europäischer Player sind. Und insofern sind wir wirklich froh, dass auch Cisco uns als solchen wahrnimmt und uns als internationalen Player diesen EMEA Award gibt. Der andere Punkt ist, dass durch diesen Award unsere äußerst erfolgreiche Positionierung bei der öffentlichen Hand unterstrichen wird. Wir sind einer der stärksten Partner von Cisco im Bereich Education, besonders in den wachstumsstarken Marktsegmenten Schulen und Hochschulen. Das dritte Highlight ist die Erweiterung unserer Rechenzentrumskapazitäten für unsere Kunden. Wir haben mit einem neuen Datacenter in der Metropolregion Rhein-Neckar unsere Kapazitäten für Private Cloud Services erweitert. Dafür kooperieren wir mit dem Colocation-Anbieter Falscom. Dieses Datacenter, wo wir mit drin sind von Falscom, erfüllt neben hoher Verfügbarkeit und umfangreicher Sicherheit bereits heute wesentliche Kriterien des Climate Neutral Data Center Pakt. Das ist nicht nur für uns wichtig, sondern natürlich auch für unsere Kunden, weil die Kunden, die Services über Bechtle in diesem Datacenter buchen, dann gleichzeitig für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung, ihre Nachhaltigkeitsstrategie sagen können, dass sie in einem Rechenzentrum sind, das eben weitgehend die Kriterien dieses Climate Neutral Data Center Pakts erfüllt. Das heißt, übersetzt, dass vor allem die Energie weitgehend klimaneutral gewonnen wird. Also da wird eben hauptsächlich auf erneuerbare Energien gesetzt. Mit diesem Schritt, mit diesem neuen Datacenter in Mutterstadt, bauen wir die bestehenden Infrastructure-as-a-Service-Kapazitäten deutlich aus. Das aufgebaute Bechtel-Rechenzentrum ermöglicht den hochverfügbaren und skalierbaren Betrieb von Private-Cloud-Diensten. Und zu den ersten Kunden zählen, wie nicht anders zu erwarten, bei Bechtel mittelständische, aber auch große Unternehmen wie auch öffentliche Auftraggeber. Und nun zum Abschluss der Präsentation wollen wir noch einen Blick auf die verbleibenden Wochen des Jahres werfen, nämlich unseren Ausblick. Jetzt sind wir Mitte November, das Jahr 2022 ist bald vorbei. Und trotzdem verbleiben nun mal Unsicherheiten. Trotzdem können wir immer noch nicht sagen, wie denn die restlichen Wochen, wie der November, wie der Dezember verlaufen werden. Und natürlich sind die Unsicherheiten insbesondere auch für das Jahr 2023 nach wie vor da. Wir bei Bechtel können mit dem bisher Erreichten sehr zufrieden sein. Die Entwicklung, die to date liegt, vollkommen im Rahmen unserer Erwartungen und, um das auch ganz klar zu sagen, zum Teil darüber. Wir sehen sie an den Zahlen. Trotzdem ist das vierte Quartal auch in diesem Jahr maßgeblich für den Erfolg des Gesamtjahres. Und daher, der eine oder andere, der mit uns in engerem Austausch steht und der uns auch beim Capital Markets Day besucht hat, zu dem ist es nicht überraschend, daher bestätigen wir unsere Prognose. Wir erhöhen sie nicht, auch wenn, das wissen wir, die Erwartungshaltung im August schon mit den Q2-Zahlen war, dass wir die Prognose erhöhen. Und sie ist auch jetzt da, sicherlich, dass wir die Prognose erhöhen. Wir tun es nicht. Wir bestätigen sie. Und ich nenne Ihnen kurz die Hintergründe. Also uns ist vollkommen bewusst, vollkommen klar, dass insbesondere die Topline-Entwicklung über unsere Prognose liegt. Und dass wir natürlich sehr gute Chancen haben, unsere Umsatzziele zu übertreffen. Auch die Zahlen vom Oktober sind nicht der Grund, warum wir die Prognose bestätigen und nicht erhöhen. Denn die Oktoberzahlen zeichnen kein anderes Bild. Das Topline-Wachstum ist auf einem sehr guten Niveau. Aber eine Prognose besteht nun mal aus mehreren Bestandteilen. Und neben dem Topline-Wachstum haben wir eben auch noch die Sicht auf Bottomline und die Sicht auf die Marge. Und wenn wir jetzt die Prognose nicht erhöhen, dann heißt es eben nicht, dass wir von der schlechten Topline-Entwicklung im vierten Quartal ausgehen, sondern dass die Unsicherheiten bezüglich der Kostenentwicklung sehr hoch sind, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung nach wie vor unsicher ist und dass wir deswegen es vorziehen, die Prognose so zu belassen, wie sie ist. Und vielleicht das auch nur noch als Hinweis, wenn ich schon mal hier im Driver-Seat bin, kann ich auch mal ein persönliches Statement rauslassen. Wenn man sich anguckt, dass andere Unternehmen zweimal dieses Jahr ihre Prognose senken musste, glauben wir bei Bechtel, dass wir sehr gut beraten sind, unsere Prognose zu belassen und dass es trotzdem keine Enttäuschung sein muss für den Kapitalmarkt, sondern dass wir mit dem, was ich gerade ausgeführt habe, mit dem ganz klaren Blick auf Topline, ja, liegen wir drüber, und aber die Unsicherheiten bei Bottomline und Marge eigentlich auch mit den Konsensuszahlen, mit den Erwartungen des Kapitalmarkts in Linie liegen sollten. Wir sind insgesamt weiter zuversichtlich und gehen voller Optimismus in das Jahresendgeschäft und dann auch in das neue Jahr 2023. So viel von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns jetzt, Herr Dr. Olemutz und ich, auf Ihre Fragen.